Hallo, willkommen aus dem Schrödingers. Wir sind wieder live. Falls ihr hinten hört, spielt Guacayo.
Guacayo.
Guacayo?
Guacaya.
Guacayo.
Kayana.
Kayayana.
Kayayana.
Wir sind am Start.
Hallo.
Und euer Lieblingspodcast Astra Colada. Vor mir sitzt Daniel Hüttmann. Hier ist Hauke Horreis und ich bin sauer.
Hauke Horreis ist so on fire, wie er mich eigentlich on fire bringen muss, immer vor dem Podcast. Braucht er heute gar nicht.
Ich bin so stinkend sauer. Wenn ihr den Podcast hört, ist Donnerstag, dann ist das Video mit Hamburger Polizeigewalt wahrscheinlich so viral gegangen, dass alle jetzt da hängen und denken, Alter, was für Idioten, ey. Ich kann auch nur sagen, wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man nur als erwachsener Mensch so wenig Menschenverstand haben, um so einen Scheiß abzuziehen? Falls ihr es noch nicht wisst und es noch nicht gesehen habt, also folgendes, ist gerade ein Video draußen. In dem langen Video wird gezeigt, wie 7 erwachsene Polizisten ein Kind im Körper eines Bären, wollte ich mal sagen, weil der ist halt wirklich riesengroß, über 2 Meter groß, aber der ist 15 Jahre alt, mit Teleskopschlagstopp malträtieren, mit Pfefferspray handgreiflich werden, ihn ins Gesicht schlagen, ihn in die Luft wegdrücken, um ihn auf den Boden zu kriegen. Ausgangspunkt dieser Situation ist, dass dieser 15-jährige Junge mit einem E-Scooter auf dem Gehweg gefahren ist, 2-mal. Und einer der Cops, beziehungsweise ein Cop, der fand das nicht gut, der wollte ihn zurechtweisen und wollte seinen Ausweis haben. Das Kind, ich nenne es mal das Kind, weil mit 15 Jahren
bist du ein Kind,
hat sich geweigert, 2-mal. Und hat dann mit den Händen gefuchtelt. Wenn du als Kind in dem Körper eines Bären steckst, dann sieht das halt auch erstmal aus wie Gewalt. Aber ganz ehrlich, ey, mit 15 Jahren, da bist du auch erstmal eingeschüchtert halt, was da passiert. Das kriegst du halt auch in deinem Kopf nicht klar. Und meine Fresse, dann hat der Polizist halt Verstärkung gerufen. Es kam halt dann irgendwie 7 Cops, beziehungsweise 8. 7 haben sich auf den Jungen eingeschossen. Der 8. Hat dafür gesorgt, dass ein bisschen Ruhe im Karton ist. Eine Frau hat gefilmt, sie sollte halt nicht filmen. Mhm. Man wurde die ganze Zeit gesagt, bitte machen Sie die Kamera aus. Die Frau hat gesagt, ey Leute, das ist ein Kind, hört auf damit, der ist 15 Jahre alt. Und sie haben halt immer weiter gemacht, es geht 3 Minuten, ist super brutal und das macht mich so unglaublich sauer. Die Szenerie ist wirklich so, der Junge steht an der Wand und links ist ein Tag von No One Leave Behind.
Und I Can Breathe.
Und I Can Breathe.
Über ihm.
Und dann geht das Ding viral. Und ich bin ja echt keiner, der sagt, ne, all cops are bastard, weil es auch genügend Leute gibt, die da draußen sind und ihren Job halt machen und deeskalierend wirken. Aber das, was die Cops da gemacht haben, ey, ist das Dümmste, was sie für die Hamburger Polizei beziehungsweise generell für die Polizei ganz Deutschlands gemacht haben. Das macht mich so wahnsinnig, das macht mich so wütend. Ey, ich bin so on fire. Wie kann man nur so blöd sein?
Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass wenn ihr das noch nicht gesehen habt und jetzt denkt, okay krass, das muss ich mir angucken, dass es leider mehrere zerstückelte Videos davon gibt. Es gibt sozusagen ein Video, wo man nur sieht, wie die Polizisten auf ihn einschlagen. Dann gibt es noch ein Video, das anfängt, wo er die Polizisten schubbt. Und dann gibt es noch ein langes Video, wo man wirklich alles sehen kann. Wo man auch nachvollziehen kann, dass der Junge sich einfach komplett in die Ecke gedrängt gefühlt hat und sofort von diesen 7 Polizisten halt gegen die Wand gedrückt wird, drangsaliert wird und sich dann, es ist nicht mal wehren, es ist ein menschlicher Instinkt, dass wenn mehrere Menschen auf dich zukommen und dich bedrängen, dass man mit den Armen fuchtelt und dass man die wegschuppen möchte. So sehe ich das.
Genau, er möchte keine körperliche Gewalt erfahren.
Er möchte keine körperliche Gewalt erfahren, die aber dann doch bekommt, obwohl er das nicht möchte. So, und das ist halt das Schlimme. Klar, der Junge, wie du auch schon sagst, ist halt groß. Absolut. So, aber er stellt, wenn man sich das Video anguckt, in keinerlei einer Gefahr dar. Es tut mir echt leid.
Nein,
tut er nicht.
Ein langes, einfaches Gespräch hätte vollkommen gereicht.
Ein ruhiges, sachliches Gespräch.
Und wenn der Polizist halt seinen Ausweis haben will und der ihn nicht geben will, weiter auf ihn einreden, pädagogisch arbeiten. Ja, ich weiß, ein Polizist ist kein Pädagoge, aber wenn du halt einen 15-Jährigen kommunizierst, dann musst du halt auch mal ein bisschen Papa sein.
Ja.
Also so kenne ich das von unseren Dorfcops. Unsere Dorfcops waren halt immer Papa.
Ja.
Die haben halt immer gesagt, ja, Diggi, das ist scheiße, aber wir kümmern uns um dich. Ich habe mal so eine Situation gehabt mit den Dorfcops und dann eigentlich auch etwas, was man eigentlich nie machen sollte. So, da kann ich mich an eine Situation, gerade frisch Führerschein gehabt, 18 Jahre alt gewesen und dann auf einer Party gewesen, was getrunken und dann mit dem Auto 2 Straßen weitergefahren, ins Feld hinein und dann im Feld geschlafen mit dem Auto. Mhm. So, und dann kamen halt morgens die Cops, ne, und er wollte halt gucken, ob sich da jemand irgendwie umbringen wollte oder so. Ja. Haben halt geklopft und dann haben mit mir gesprochen und meinte, ja, warum hast du denn hier gepennt? Und ich, zu Hause läuft's halt nicht so. Ne, aber ich glaube, der hat schon gerochen, als sich das Fenster aufgemacht hat, dass da so der eine oder andere Cola-Korn damals noch im Spiel gewesen ist.
Ja, ja.
Und hat sich mit mir wirklich da eine Stunde hingesetzt und hat darüber gesprochen, dass das nicht geil ist. Auch wenn es nur 2 Straßen weiter ist zu fahren, dass das nicht cool ist, das zu machen. Der hätte es auch ganz anders reagieren können. Aber der hat sich da hingesetzt und mit mir gesprochen und über die Auswirkungen gesprochen. Und dann so, dass ich im Nachhinein da gestanden habe und gedacht habe, ach ja, Mann, du hast vollkommen recht. Das war eine total idiotische Idee. So. Und genau diese Herangehensweise, sich an den Jungen heranzutasten und einfach zu sagen, okay, alles klar, jetzt ist er mit dem E-Scooter über den Gehweg gefahren. Ich meine, bitte, ich wohne hier auf der Schanze. Die ganzen Hipster, die hier halt mit dem E-Roller halt, weiß nicht, BMX-Banditen spielen. Ne? So.
BMX-Bandits.
BMX-Bandits spielen. So Bullshit, Mann, so. Und da einfach mal hinzugehen und sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen.
Ich frage mich aber auch gerade, er ist 15, ne?
Ja.
Wie sollte er sich ja nicht ausweisen?
Weiß ich nicht, mit dem gefälschten Personal, mit dem gefälschten Schulausweis.
Ja, jetzt mal ernsthaft, wie sollte er sich ausweisen? Er hat keinen Perso. Er hat doch keinen Personalausweis mit 16.
Stimmt.
Mit 15. Du kriegst deinen Personalausweis, schreibt es in die Kommis, wenn ich mich jetzt irre, aber du kriegst deinen Personalausweis mit 16. Und wenn du halt deinen Schülerausweis nicht mit hast, aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer.
Wie ist denn das eigentlich? Das muss ich mir auf jeden Fall bis zum nächsten Podcast nochmal reinziehen. Er hat ja einen Hintergrund, einen Migrationshintergrund.
Ja.
Er ist der Türke.
Ja.
Ob du dann auch mit Migrationshintergrund irgendetwas, wo eine Aufenthaltsgenehmigung drauf ist, mitführen musst? Nee, aber du brauchst einfach nur einen Schülerausweis, oder? Ich hatte doch mit 15 noch keinen Pass.
Ich habe keinen Pass gehabt. Ich hatte auch nie meinen Schülerausweis mit. Also, ich mag mich jetzt irren, aber...
Vielleicht war es ja auch so ein Beamter, oh mein Gott, der ist 2 Meter groß, der ist bestimmt 21 Jahre alt. Gut, aber man sieht wirklich auf dem Video, das ist irgendwie 15 Meter entfernt. Mhm. Und ich sehe auf diese 15 Meter, dass der noch keine 18 ist. Alleine nur vom Gesicht her. Das ist ein süßer kleiner Knuffelbär, der halt einfach ein bisschen zu groß geworden ist.
Leider etwas zu groß geworden, der gute Junge.
Meine Fresse, das hat mich auf jeden Fall aufgeregt, weil das halt einfach voll das falsche Zeichen ist. Aber da hängt gerade mein Rage drinne. Bam!
Ja, und vor allem mit dem Hintergrund einfach, dass gerade sowieso so viel schief läuft bei der Polizei und der Hintergrund, so etwas vor dieser Wand zu machen, wo halt 2 riesengroße Tags sind, wo ich echt denke so, wow, einen beschisseneren Ort, um das zu machen, hättet ihr euch wirklich nicht aussuchen können.
Genau, und also dann halt auch noch 7 Beamte und Beamtinnen weiß.
Ja. Ja, genau. Und die eine Beamtin, die halt die ganze Zeit der Frau sagt, sie darf nicht filmen, was totaler Bullshit ist, natürlich darf sie filmen. Totaler Quatsch. So. Aber die Frau hat sich ja nicht in die Ecke drängen lassen. Die hat weiter gefilmt und das fand ich auch richtig so. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Als ich heute Morgen geguckt habe, war das erste Mal, als ich gesehen habe, 250.000 Aufrufe.
Ja.
Jetzt liegt er schon bei 350.000 Aufrufen. Krass. Das Ding geht auf jeden Fall mega viral.
Ja.
Alle posten es auch gerade in der Timeline.
Ja, ja.
Und ich weiß nicht. Ich könnte jetzt also sagen, wir könnten jetzt eigentlich sagen, so wie Jan Böhmermann ja gestern, hast du es mitbekommen?
Nee.
Ein Schüler. Abschlussrede.
Was ihr jetzt gerade hört, ist zwar die Polizei, aber die sind nicht hinter uns her. Die fahren hier nur an der Straße vorbei. Ich unterbreche Hauke gerade, damit das gleich in Ruhe nochmal erzählen kann.
Ja, okay. Nee, ich habe gerade gesehen, da sind auf jeden Fall ein paar Hipster mit dem E-Scooter vorbeigefahren.
Auf dem Fußgängerweg.
Hinterher, Alter. Diese scheiß E-Scooter. Naja, jedenfalls, Jan Böhmermann hat gestern einen Praktikumsplatz angeboten.
Doch. Das habe ich irgendwo auf, aber ich habe es nicht ganz gelesen.
Ein, sagen wir, junger, adretter Dude auf der Abi-Feier hat eine Abi-Rede gehalten und hat seinen ehemaligen Schuldirektor, den hat er aufs tiefste die Hosen ausgezogen.
Okay.
Indem er halt gesagt hat, ey, vielen Dank für die Jahre, wo ich für Sie andere Schüler ausspionieren sollten, wo Sie sich in das Privatleben der anderen Schüler eingemischt haben, wo Sie mich auch angegangen sind, indem sie 4 Lehrer eingeladen haben und mit 5 Leuten da auf mich gesessen haben und mir da die Hosen ausziehen wollten. Vielen Dank Also es gab auf jeden Fall eine Menge Häme für den Schuldirektor.
Okay.
So sehr, dass er eine Anzeige starten wollte. Oder der hat ihn sogar angezeigt, okay. Genau. Und in dem Zuge hat Jan Böhmermann ihnen halt einen Praktikumsplatz angeboten in der ZDF-Redaktion. Finde ich total geil. Deshalb meine ich ja, im Prinzip müssten wir den Jungen auch einen Praktikumsplatz anbieten als Türsteher. Wenn er halt so alt ist, dass er Türsteher werden kann,
ja.
Dann können wir sagen, Digi, komm mal hier rüber, Praktikumsplatz als Türsteher. Wir zeigen dir dann, wie man wirklich deeskaliert, nicht wie die Hamburger Polizei.
Ja, groß genug und breit genug ist er auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, den will ich auch an meiner Tür haben. Ja. So, und jetzt weiß er ja, wie es nicht funktioniert. Und ich kann deshalb, ich kann es halt auch nicht verstehen, Alter. Ich kann es nicht verstehen. Warum wird da so viel Energie hineingesetzt? Und wenn am Samstag diese tausende Idioten am Hamburger Hafen, in der Hafen City halt wieder protestieren gegen die Corona-Maßnahmen, wo halt so viele rechtsradikale Faschos damit rumlaufen, ich drehe komplett am Rad. Was ist da los, ey?
Also man muss ja auch mal dazu sagen, in Berlin war es natürlich wesentlich schlimmer und in Hamburg waren natürlich auch ein paar Rechte da, aber das hat sich halt hart in Grenzen gehalten. Das war halt wirklich so dermaßen überschaubar. Ich will das jetzt nicht rechtfertigen oder so, ich meine nur, war halt sehr überschaubar. Aber die anderen Leute sind genauso schlimm. Ob das jetzt die Impfgegner sind, die Aluhüte, die Verschwörungstheoretiker, die Hippies, es ist vollkommen egal. So, die tragen einfach alle verschissen keine Masken. Niemand auf dieser Demo hat eine Maske getragen, niemand, so. Einfach niemand. Wie gesagt, würden wir Clubs, einfach mal so dumm gesprochen, würden wir Clubs eine Demo veranstalten, um auf uns aufmerksam zu machen? Uns geht's gerade kacke, keine Ahnung, ey, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, wir brauchen irgendwo mehr Geld, keine Ahnung. Und da würden, weiß ich nicht, 600 Leute stehen. Und keiner von uns hätte eine Maske auf. Weißt du, wie schnell diese Demo beendet wäre? Die Demo wäre nach 3 Minuten zu Ende. Ganz einfach. So. Und ich kann nicht verstehen, dass es möglich ist, dass solche Wichser, und ich kann es nicht anders sagen, das sind einfach, ich habe keine Toleranz mehr für solche Leute und ich habe auch kein Verständnis mehr für solche Leute und ich diskutiere mit solchen Leuten noch nicht, weil es nichts bringt. Ich habe ja schon mal das Thema gesagt mit der Taube, die Schach spielt und so. Das ist wie mit den Nazis. Ich kann das nicht nachvollziehen. So, den muss man so lange mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf hauen, bis da irgendwie wieder was angeht. Ich weiß nicht, was da angehen soll und ob da jemals wieder was angehen soll, aber das Gleiche hatten wir vor ein paar Wochen hier auch im Schrödingers, wo wir ein Konzert hatten. Und ich sage jetzt nicht, welches Konzert das war, da war die Dichte der Leute, die keine Maske tragen wollte, sehr, sehr hoch. Und es kam immer die Aussage, ja, ich glaube da nicht dran. So, ich so, ey Diggi, das ist mir egal, ob du da nicht dran glaubst. Das ist mir völlig wurscht, so. Denk einfach so weit, dass es hier Menschen gibt, die daran glauben und die das nicht cool finden und die tragen eine Maske. Dann trag doch einfach die Maske wenigstens aus Solidarität gegenüber den anderen. Glaub nicht dran, ist mir wurscht. So, interessiert mich nicht.
Aber was hast du denn verloren, wenn's... Ne, was hat man denn verloren? Man trägt halt einfach nur eine Maske.
Ja.
Man hat ja nichts dadurch verloren. Ne? Und dann
doch,
können wir
die Meinungsfreiheit,
ja,
Hauke.
Toll, trotzdem. Aber in 20 Jahren können wir halt zurückschauen und können entweder denken, okay, alles klar, war doch gut, eine Maske getragen zu haben, weil es etwas gebracht hat. Oder, naja, aber wir haben uns wenigstens solidarisch verhalten und wir haben uns wenigstens versucht, irgendwie andere Menschen zu schützen. Also
der Großteil der Menschen macht das.
Den Großteil der Menschen, auf jeden Fall. So. Also ich will ja raus aus dem Rage, ich will auf jeden Fall eine Pause. ich möchte halt einfach nur sagen, ich weiß, dass du zum Beispiel ein viel größeres Problem mit der Polizei hast als ich.
Nee, das würde ich gar nicht sagen.
Meinst du nicht?
Nee, wir liegen da beide auf der gleichen Wellenlänge.
Ich glaube wirklich, ich finde, Polizei ist wirklich wichtig.
Das sehe ich genauso.
Total. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass da so der eine oder andere Lehrgang in der Deeskalation halt fehlt. Und vielleicht so manchmal so ein bisschen der pure Menschenverstand und das Herz. Mhm. Und auch mal 5 Grade sein lassen. Wie die Cops halt im Dorf manchmal. Ja? Einfach mal 5 Grade sein lassen. Dadurch halt lernen, durch ein gutes Gespräch. Einfach mal lernen. Sich mal ein bisschen Zeit nehmen. Auch für das Kid halt gerade eben. Nicht denken so, oh, ich muss gleich nach Hause und Mama hat irgendwie Lastkauf gemacht und oh Mann, ich muss ja noch die Arbeitsberichte schreiben. Oh, jetzt kommt da so einer und fährt mit seinem E-Roller über den Gehweg. Oh, nee. Oh, und Türke ist er auch noch. Und so groß ist er. Oh Mann, jetzt gib mal schon mal deinen Pass her. So, das. Vielleicht einfach mal denken so, okay, wie kann ich halt dem weiterhelfen? Weil für mich war Polizei, als ich Kind war, immer noch Vorbildfunktion. Er hört sich bescheuert an, aber ich hatte, bevor ich irgendwie in die Großstadt gezogen bin, bevor ich die ganzen Demos mitbekommen habe, war Polizei eigentlich immer Vorbildfunktion. Und vielleicht wäre das ja auch irgendwie, weiß ich nicht, wieder ein erstrebenswert. Wenn wenn man halt nicht das Gefühl hat, wenn ein Polizist dich anhält, oh, was habe ich getan? Sondern dann einfach, okay, alles klar, wir begegnen uns auf einer Ebene, ohne dass ich irgendwas zusammenziehe. Das wäre auf jeden Fall cool. Deshalb wünsche ich mir für die Pause in unsere Playlist Nachtasyl wünsche ich mir Der Kommissar von Falco.
Sehr gut. Und ich wünsche mir von Biffy Clyro vom neuen Album, was im Übrigen sehr, sehr gut ist.
Oh, ist das gut.
Ja, siehst du, ist der Hammer, oder? Es ist anders, es ist poppiger, aber gleichzeitig auch wieder hart auf die Fresse. Ich finde es total geil.
Da sind so gute Songs
mega
mit bei.
Und ich wünsche mir von neuem Album The Pink Limit.
Alles klar.
Das ist großartig.
Ihr hört jetzt in der Pause ein etwas längeres Interview, das ich geführt habe letzten Samstag mit Tordis, einer Künstlerin aus gebürtig aus Rothenburg, jetzt aus Hamburg. Ein Beitrag für uns, mich als Mann, dich als Mann.
Endlich.
Als privilegierten,
weißen,
europäischen Mann. Alles klar.
Bis gleich.
Wir pausieren für ein Interview und Schnitt.
Hallo, ich bin es. In der Pause, das kleine Pauseninterview. Daniel und ich werden wahrscheinlich gerade gesagt haben und jetzt kommt unser Gast. Und hier heute in der Hebelbühne sitzt mir Tordis gegenüber. Tordis ist ein Musikmensch.
Ja, das stimmt. Moin, hallo.
Ein Musikmensch aus Rothenburg.
Ja, an der Wümme.
Ein Musikmensch aus Rothenburg an der Wümme.
Aber Rothenburg war schon die wirklich, wirklich bedeutend größere Stadt, ne? Das war so das erste Ziel, den Führerschein zu machen, damit man immer nach Rothenburg kann.
Echt, was gab es denn in Rothenburg, was man dann sehen wollte, wenn man einen Führerschein hatte?
Man musste die Schule sehen erstmal. Und dann, glaube ich, so ziemlich alles, was eine größere Infrastruktur hatte. Das Gloria Cinema zum Beispiel.
Endlich ins Kino, endlich ins Gloria.
Ja.
Da gab es bestimmt auch so Lampen mit so Knöpfen drauf, wo man so Sachen bestellen konnte.
Ich mag die sehr. Es gab Eiskonfekt dann.
Oh, wie cool.
Und ich glaube, das war so grünlich. So ein bisschen hat mich das so an Billardtische erinnert.
Das ist so schade, dass es diese Kinos nicht mehr gibt, oder? Ich bin so ganz traurig. Ich komme nämlich aus Stade und in Stade gab es halt zwei diese Kinos. Einmal das Studio und einmal das Schauburg. Und ich durfte zum Beispiel im Studio noch mit meiner Oma Sister Act sehen. Und im Schauburg habe ich mich halt reingeschlichen, als das erste Mal Jurassic Park lief. Und da durfte ich halt noch nicht rein. Aber es waren. Und ich habe sogar im Schauburg meinen ersten Kuss gehabt. Meinen ersten Kuss habe ich in einem Kino gehabt. Genauso in einem. Ich habe erst auf die Lampe gedrückt, dann habe ich mir Eiskonfekt liefern lassen und dann habe ich meine Freundin geknutscht. Entschuldigung, ich kam halt einfach so da drauf.
Während ihr aufs Eiskonfekt gewartet habt?
Ja, es lief halt gerade Twister, der Film Twister. Das war halt irgendwie auch dann so in den 90ern so ein Ding mit Special Effects und so, wo es um Stürme und sowas ging.
Und hat sie dich auch geküsst?
Ja, einmal. Einmal hat sie mich geküsst und dann wollte ich sie halt danach nochmal küssen und dann meint sie, nein, wir haben gerade schon im Kino einmal geküsst. Einmal reicht. Das war mein erster Kuss. Christina hieß die.
Aber es ist doch eine gute Einstellung eigentlich.
Das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung. Zwei Wochen später hat sie mit mir Schluss gemacht. Wegen einem, der 2 Jahre älter gewesen ist als ich. Der hieß Lars Erich. Wie kann man denn mit jemandem wie mir halt dann auf einmal Schluss machen, um mit jemandem rumzuknutschen, der Lars Erich heißt? Das war auch so ein typischer Lars Erich.
Glaubst du, dass diese Kränkungen quasi noch sehr lange brauchen? Wir sind ja ungefähr gleich alt, ne?
Kann man sagen. Wir sind beide noch ganz junge, Anfang 30, Mitte...
Fresh auf die 40 zu.
Ist aber gar nicht so schlimm.
Überhaupt nicht, es ist ganz schön.
Viele Mitte-30-Jährige sagen, 40 ist neue 30.
Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass ganz viel von dem, was wir so erleben in früher Zeit oder genau solche Kinobegegnungen, ich hatte auch schon, also Kino war so ein zentraler Ort.
Das Kino als zentraler Ort. Das klingt so ein bisschen wie eine Masterarbeit, wenn man sein Studium oder sein Bachelor in Kultur machen will. Das Kino als zentraler Ort. Hier treffen sich jung, alt.
Ich glaube, das reicht nicht. Da muss man noch mal, da muss man noch ein bisschen...
Für Rothenburg reicht das.
Rothenburg ist auch schön. Ich fand es, glaube ich, ganz schön. Und jetzt ist es immer noch so ein wichtiger Ort. Es gibt immer die Menschen bei uns. Tobi zum Beispiel fährt ja jetzt gerade nach Soltau, ne? Und die Leute bei uns gehen dann einige nach Rothenburg und die anderen immer nach Schneverding.
Warum will keiner nach Zeven?
Da scheiden sich sozusagen die Geister, zu weit weg.
Aber liegt über Rothenburg nicht so ein Schatten? Da war doch irgendwas, glaube ich, das Gefühl. Gab es in Rothenburg nicht irgendwas ganz...
Rothenburg ob der Tauber, der Kannibale von Rothenburg.
Ah, der Kannibale von Rothenburg.
Aber nee, das ist nicht das Rothenburg.
Ist es nicht?
Nee, das ist benannt nach den Wümmewiesen. Also da stand natürlich irgendwann mal eine rote Burg und es gab aber diesen Skandal zumindest nicht.
Und dann habe ich das immer falsch gedacht. Ich dachte,
Das habe ich vertüdelt.
Ich dachte, ich dachte, das wäre das Rothenburg mit dem, ja, ich glaube, da hat jemand seinen Penis gegessen.
Ja, aber als das aktuell war damals, haben super viele Leute, Rothenburg, ja, genau. Mhm.
Ja, dachte ich halt auch. Ey, wer oder was ist Tordes?
In Verbindung mit Rothenburg?
Genau.
Dachtest du nicht. Das hast du dir jetzt ausgedacht. Das war keine Überleitung.
Das war wohl eine Überleitung, weil wir haben nämlich gerade angefangen, einfach schon in dieses Gespräch zu gehen. Ich konnte dich überhaupt gar nicht vorstellen. Du machst Musik. Und wir sitzen hier gerade in der Hebebühne und wir haben heute zusammen ein gemeinsames Projekt erwirtschaftet, kann man so sagen.
Erwirtschaftet. Richtig schön.
Du hast die ganze Zeit von einem Produkt gesprochen. Und wir haben dieses Produkt erwirtschaftet.
Aber Produkt meine ich mit ganz viel Herz drin irgendwie. Ich hatte so das Gefühl, dass wir da alle sehr an einem Strang gezogen haben. Genau, und da ging es darum, für die digitale Edition vom MS Artville ein Konzert zu machen. Und das habe ich hier dankenswerterweise mit dir, Hauke, in der Hebebühne machen können. Voll schön. Und das fand statt. als Celebration am Ende eines Workshops, den haben FreundInnen und ganz liebe KollegInnen von mir organisiert. Zwar hieß der So Soft, a Queer Boy Experience. Und dann wurde über eine Woche lang ein Programm in einer Telegram-Gruppe kuratiert, zum Beispiel, wie man sich Bärte anklebt, richtig? Und dann gab es am Samstag eben das kleine, genau so eine kleine Abschlussparty quasi oder das Stadtparty-Event.
Und du warst sozusagen, oder wir haben sozusagen das Finale mit dir als, du genderst die Sprache. Ich bin so ein Typ, der kann diese Sprache nicht richtig gendern.
Oh, du kannst.
Das ist einfach
eine Gewohnheitssache.
Ja, ich weiß, es ist eine Gewohnheitssache.
Komm, wir üben.
Okay. KünstlerInnen. Sage ich, ne? Ich sage KünstlerIn. Und wenn ich das schreibe, heißt es KünstlerIn und dann kommt am Ende ein Sternchen.
Wenn du von mir sprichst, gerne einfach KünstlerSternchenIn zum Beispiel. KünstlerInnen-Sternchen geht auch. Genau, es gibt einfach verschiedene Schreibweisen. Und KünstlerInnen, wenn du von mehreren Menschen sprichst, da würde ich das Sternchen zwischen Künstler und Innen machen. Und das sagt einfach, dass mehr Leute angesprochen werden, als alle sich weiblich und alle sich männlich definierenden Personen.
Okay, wir haben dich in einer unserer ersten Podcast-Folgen gehabt und du hast am Ende sozusagen die letzten Worte gesprochen. Und auch da ging es um eigentlich genau dieses Thema, mit dem ich mich ja eigentlich selber nicht befassen muss, weil du ja eigentlich schon gesagt hast, ich bin weiß. Ich bin Mitteleuropäer, ich bin männlich. Und
heterosexuell vielleicht.
Und ich bin wahrscheinlich heterosexuell.
Siehst du, und das Schöne ist, dass der Teil nicht stimmt, dass du dich nicht damit befassen musst. Sondern ich würde eher sagen, du bist quasi mit sehr vielen Privilegien ausgestattet. Mhm. Und würde dann sagen, so, und jetzt befassen wir uns damit. Und zwar alle, idealerweise.
Okay.
Ne? Also es ist so eine Sache zu wissen, okay, ich habe sogar das Privileg, mir das auszusuchen, ob ich mich damit beschäftigen möchte, mit Sexismus zum Beispiel, ne, weil ich ihn nicht selber erfahre, sehr wahrscheinlich. Also, genau. Und dann geht es aber darum, wie verhalte ich mich zu dem Thema. Also sich nicht damit befassen und nicht betroffen sein, sind zwei sehr unterschiedliche Dinge.
Das heißt, in dem Sinne, ich könnte jetzt sagen, wieso, ich verhalte mich doch nicht wie ein Sexist. So, das sind doch überhaupt keine sexistischen Sprüche, das ist doch Spaß. Und dann packe ich das so weg und habe mich schon gleich verortet im Sinne von, ich bin kein Sexist oder ich baller keine sexistischen Sprüche raus, mache es aber trotzdem. Der Joke ist sozusagen umhüllt es da als Mantel und dadurch, dass ich dann gesagt habe, ich bin halt kein Sexist, muss ich gar nicht mehr reflektieren. Und eigentlich es geht um das Reflektieren, um das ständige Reflektieren. Oder wie meinst du das?
Naja, ich glaube, es geht schon um ein sich bewusst machen, wie ich mich anderen Menschen gegenüber verhalte oder was für Verletzungen zum Beispiel ein Witz auslösen kann. Und gleichzeitig ist es aber so, dass das halt super normalisiert ist, dass man über Personengruppen und ja, einfach Dinge, Witze machen zu können, glaubt. Aber nur weil alle das machen, ist es überhaupt nicht richtig.
Mhm.
Also konkreterweise würde ich erstmal sagen, hey, dass du überhaupt quasi einen Witz im Kopf hast und schon daran denkst, ah, das könnte sexistisch sein, ich mache es aber trotzdem. Ist ja, ja erstmal so, ah, ist doch schon mal gut, du denkst erstmal drüber nach. So. Aber diese Zurückweisung, oh, ich bin doch kein Sexist, ne, wir glauben alle, dass wir super cool sind und uns bestimmte Dinge einfach nicht passieren können. Oder wir politisch in die und die Ecke so sicher gehören, dass wir da über jeden Zweifel erhaben sind. Und da schon mal drüber nachzudenken, dass das vielleicht nicht so ist, sondern dass uns diese Fehler tagtäglich passieren und dass wir einfach die zu den Sensor dafür schärfen, wann wir bestimmte Grenzen möglicherweise übertreten haben. Das muss gar nicht so sein, dass ich dann, dass dann eine Verletzung erfolgt ist oder so, aber darüber nachzudenken und sein eigenes Verhalten und auch sein Sprachhandeln kritisch zu hinterfragen, das finde ich super, super wichtig. Und genau da, glaube ich, setzt es an, dass man das, was man quasi einfach immer so tut, nochmal unter die Lupe nimmt. Genau, und erstmal, ich bin ein Sexist zum Beispiel, ist ja was, also niemand möchte ein Sexist sein, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das hilft aber gar nicht weiter, sondern es wäre eher zu fragen, ist das, was ich da gerade gesagt habe, möglicherweise sexistisch oder hat es jemand verletzt? Ne?
Mhm.
Und das ist überhaupt keine Wertung, weil mit ich bin doch kein Sexist würdest du erstmal voll zurückweisen, dass dir das unter keinen Umständen passieren kann und das verunmöglicht ja jede Form von Reflexion im Grunde genommen. Ne?
Ja.
Aber wir wollen uns einfach dann besser fühlen, ah nee, das trifft auf mich nicht zu, also cool, Schublade wieder zu. Stattdessen einfach mal schauen, ah, was wenn aber doch, oder könnte ich das nicht auch anders sagen? Oder muss ich diese Pointe landen bei meinen Dudes? Muss ich die landen? Nur weil ich die schon seit 15 Jahren auf meiner Seite habe, die Lacher. Das ist so die Frage. Also was verlierst du quasi, wenn du diesen Witz nicht machst? Wäre so eine Überlegung. Und meine These ist, nix.
Frage ist natürlich auch, was gewinne ich, wenn ich diesen Witz mache? Also was man geht ja nicht nur an, was man verliert, sondern auch, was man gewinnt. Gerade wenn man als Podcast-Hörer auch unseren Podcast hört, merkt man, dass Daniel oder auch ich, wir überschreiten permanent Grenzen.
Aber wessen Grenzen und warum tut ihr das so? Ne? Ich habe ja vor allem auch eure Episoden noch nicht gehört, nur also so ein paar Mal reingehört, deswegen.
Warum überschreiten wir Grenzen? Ich überschreite permanent Grenzen, glaube ich. Das ist schwierig.
Darf ich da was einwerfen?
Ja.
Ich glaube, das ist so super en vogue. Das ist total cool, ist, Grenzen zu überschreiten. Ich würde eher mit dir darüber streiten wollen, wann es eine Grenzüberschreitung ist oder wann es einfach eine Verletzung auf Kosten von jemand anderem oder von einer weniger privilegierten Personengruppe ist zum Beispiel.
Mhm.
Weil dieses, ha, ich überschreite Grenzen, ich bin so mutig und ich bin so, ha, ich glaube, das ist was, von dem ich mir wünschen würde, dass wir uns davon lösen.
Es würde bei mir aber zum Beispiel niemals mit sagen, ich finde das halt irgendwie als mutig, immer das genau zu sagen, was ich gerade denke. So, das würde ich halt niemals. Das
ist wahrscheinlich auch nicht sehr klug.
Nee, oder? Eigentlich nicht. Das liegt einfach in meiner Natur, impulsiv zu sein und oft Sachen, die in dem Moment in meinem Kopf sind, dann zu sagen, wie so ein kleiner 14-jähriger Junge, ich komme dann einfach auch so naiv, so putz. Manchmal passiert es. Und ich reflektiere natürlich danach auch. Ich bin jetzt aber auch nicht der Dude, der in einer Männergruppe sich, weiß ich nicht, verändert und auf einmal wird aus hier Jekyll Mr. Hyde so und derjenige, der halt noch vorher in einer großen Gruppe mit gleichen Frauenanteil total fürsorglich und nett und super lieb gesprochen hat, wird dann in einer großen Männergruppe zum ich schick's die dann in den Keller und die Kette reicht halt gerade bis zum Kühlschrank, damit sie mein Bier halt hochholen kann. Das sind aber diese typischen, typischen Männersprüche.
Ja, aber warum? Gleich,
was? Warum die das machen? Weiß ich nicht, warum die das machen. Das mache ich ja nicht.
Naja, aber guck mal, du hast zum Beispiel dadurch, dass du das jetzt genannt hast als Beispiel, es hilft mir ja erstmal, das illustriert zu wissen, was du da denkst, was in einer typischen Männerrunde passiert. Aber gleichzeitig reproduziert es natürlich auch voll krasse Frauensternchenbilder so, ne? Also jemanden in den Keller schicken, um bestimmte wahrscheinlich Dinge zu holen oder so. Ich glaube, nicht zum Lachen.
Nee, ich finde es ja auch nicht witzig.
Nee, aber genau, und ich glaube, da müssen wir ansetzen quasi, dass das, was wir sozusagen auch reproduzieren, wenn wir darüber reden, dass wir das nicht machen wollen oder das nicht machen würden, dass wir da auch ansetzen.
Das heißt in dem Sinne, ich dürfte nicht mal als Beispiel so etwas nennen, was ich halt aus meiner Umgebung her kenne, um ein Bild zu erschaffen, wie manch andere Personen über zum Beispiel Frauen halt reden.
Na, dürfen ist ja wieder so eine Sache. Damit gibst du mir irgendwie so eine Position. Du darfst alles tun und lassen, was du möchtest.
Okay.
Und ich wünsche mir einfach, dass du das in einem bestimmten Verantwortungsbewusstsein und in einer Sensitivität tust. So, mir passieren so viele Fehler, ne? Also das ist einfach krass. Und man glaubt immer, man sei einigermaßen reflektiert und hätte bestimmte Fehler quasi schon zum letzten Mal gemacht. Das stimmt oft nicht. Und jeden Tag denkt man dann, wow, ha, ich dachte, ich sei weiter. Und dann werde ich mich bemühen, das beim nächsten Mal nicht zu machen. Ich glaube nicht daran, dass quasi weniger privilegierten Menschen eine Position zugeschoben werden sollte, dass die anderen Menschen mit mehr Privilegien irgendwie das Wort verbieten oder so. Darum geht es überhaupt gar nicht. Du darfst sagen, was du willst. Mhm. Die Frage ist nur quasi, also wäre es nicht cooler, dass, also vielleicht darüber nachzudenken, ob alles das, was ich sagen will, auch gesagt werden muss. Gleichzeitig glaube ich, dass viele Menschen viel mehr sagen müssen, ne? Also dass wir auch so eine große Ermutigung brauchen, über Dinge eben genau zu sprechen, über die wir unsicher sind im Austausch miteinander. Das ist, glaube ich, super wichtig, dass man sich so ein bisschen annähert und sich austauscht. Und genau bei den Beispielen weiß ich aber quasi nicht, das ist ein guter Punkt, muss ich mir Gedanken drüber machen. Aber ich glaube quasi, dass das Wiederholen sozusagen ja bei mir hervorruft, dass du bzw. die Menschen, die du kennst, Frauenbild XY haben.
Ja.
So, und das ist ja für mich nichts, was ich nicht kenne, sondern ich bin auch aufgewachsen mit diesen krassen Stereotypen und bin weiblich sozialisiert, bin aber von Sexismus in einer anderen Weise betroffen. Da ist dann quasi der Unterschied. Also wenn du über Frauensternchen redest, wie eine Männergruppe über sie spricht, dann macht das mit mir was anderes. Ne? Auch wenn du es nicht so meinst und wenn es ein Scherz ist.
Okay.
Oder das
ich habe jetzt aber gerade zum Beispiel nicht als Scherz hat hineingebracht,
nee, voll.
Sondern nur als einfach als Bild von etwas. Also den.
Genau.
Ich nehme sozusagen eine PowerPoint-Präsentation, stelle sie hier hin und sage: Da Männer, Stereotyp. Typische Sprüche der 90er, 2000er und man hört sie halt irgendwie, je weiter man...
Genau, aber guck mal, ich weiß total, was du meinst, ohne dass du es sozusagen nochmal konkretisierst. Ich finde die Frage total spannend. Also, wie verhandeln wir, wie reden wir über das, was wir ändern wollen eigentlich? Mhm. Ohne, dass wir immer wieder genauso drüber reden. Das ist eine große Frage und eine sehr wichtige Frage.
Damit wir nicht die ganze Zeit in der Spirale laufen.
Genau, und immer sagen, ah, guck mal, das wollen wir ändern, denn das war ja so und so. Und dadurch, das ist halt so die Grundregel von so performativen Ansätzen, die sagen, dass Dinge dadurch, dass sie gesagt werden, erst entstehen. So,
also wenn ich es anfange zu denken, dann ist es schon ein Prozess. Also der Gedanke ist schon mal der Prozess. Und dann den Gedanken halt auszusprechen, ist nochmal ein anderer Prozess. Scheiße. Das bin ich voll auf und vollkommen ab. Ich würde dir gerne sagen, was ich gerade sagen will, aber ich kann es nicht in Worte fassen. Ah!
Ich glaube, es ist irgendwie so, dass es das nicht gibt, dass wir über Vergangenes sprechen, ohne dass wir, während wir darüber sprechen, erst etwas kreieren, wo auch immer das zeitlich verortet ist. Weißt du? Also wenn du jetzt sozusagen dieses Stereotyp wiederholst, dann wird es dadurch nochmal reaktiviert. Auch wenn wir das nicht so meinen oder wenn es was anderes ist. Das ist halt total spannend, also weil es ein Dilemma ist. Wie kann man über Dinge reden?
Finde ich ganz interessant im Sinne von, wie hieß der Workshop? Queer Boy
Experience. Queer Boy Experience, genau.
Queer Boy Experience. Da geht es ja an sich darum, als weibliche Person seine Maskulinität zu finden und nach außen hin zu tragen?
Ha, das ist eine gute Frage. Also der war auf jeden Fall open to all gender. Das heißt, auch du hättest wundervollerweise an dieser Telegram-Gruppe teilnehmen können. Und ich glaube, da ging es eher darum, so einen etwas niedrigschwelligeren Einstieg zu geben für Menschen. Waren bestimmt mehr weiblich sozialisierte Personen in dieser Gruppe, glaube ich. Aber für Menschen sich einfach auszuprobieren, wie ist denn das wirklich, wenn ich mir so ein Bart anklebe? Also jetzt sitzen wir hier voreinander. Ich habe meinen gerade mit Mastix-Entferner entfernt. Ich trug Vollbart.
Ja, du sahst Bombe aus. Du sahst aus wie ein Fußballer aus den 80er Jahren.
Ich wollte gerne so aussehen, glaube ich, wie Annie Lennox Kollege bei den Eurythmics.
Und die Mischung aus Rudi Völler noch dazu.
Ja, das stimmt. Genau, und tatsächlich war es aber so, dass ich mit diesem Bart dann zuerst mal, als das neu war, es war jetzt nicht das erste Mal, aber schon eins der wenigen Male, dass ich so viele Haare dann im Gesicht habe, werden so mit Theaterkleber aufgeklebt und es sind meine echten Haare. Die nehme ich mir dann bei Besuchen bei FriseurInnen, nehme ich mir die mit und dann präpariere ich mir das, genau. Aber ich konnte tatsächlich dann kaum lächeln zuerst und dachte, wow, wie funktioniert das mit dem Saxophon und so. Und das muss man einfach dann probieren und ich hatte das schon so kommen sehen, dass dann gen Ende der Performance sehr wahrscheinlich nur noch Teile davon da sind. Manchmal ist das so, ich trete oft mit Bart auf, aber meistens mit so einem kleinen Kinnbart, dass der dann sich irgendwann vom Acker macht, weil ich das Mikrofon immer sehr mit diesem Popschutz sehr nah am Kinn bewege und dann ist irgendwann so, ist das mein Bart am Mikrofon? Genau, und das Problem hast du zum Beispiel nicht. Du kannst einfach lächeln. Guck,
ja,
tada!
Ich lächle gerade.
Ne? Und es tut nicht weh und das zwackt nicht. Genau, und das ist zum Beispiel einfach so eine Sache, die dann auf einen Unterschied hinweist. Also warum kann ich nicht so, ich fand es auch super schön, ich trage gerne Bärte. Warum kann ich das nicht machen, ohne dass es weh tut beim Lächeln? So. Oder warum kann ich das nicht im Club machen und bin mir gewiss, dass der die ganze Zeit da ist, wo ich ihn gerne hätte? Ne? Das ist, also es ist super trivial, aber ein Bart ist ja vielleicht eins so der einfacheren, sichtbareren Privilegien. Und ich habe mir auch gedacht, wow, warum mache ich das nicht häufiger? Es hat erstmal eine ganz schöne Mühe.
Aber du siehst Bombe aus. Ich durfte jetzt ja gerade sieben Songs beobachten, wie du halt performt hast. Und du warst ein anderer Mensch für mich in dem Moment. Also ich habe dich in dem Moment halt nicht als... Wenn ich das sagen, ich habe dich nicht als Tordis gesehen, sondern ich habe dich als Kunstfigur gesehen. Aber auch irgendwie habe ich dir das auch total abgenommen. Ich wusste halt gar nicht mit anzufangen, weil der Bart plus Sporthose, Torwarthandschuhe, dann so dieses blaue Sakko noch dazu. Aber deine unglaublichen eleganten Bewegungen haben das Ganze zu, also etwas sehr Faszinierendes gemacht. Also ich konnte, also unabhängig davon, dass du halt coolen Scheiß auflegst und geile Mucke machst, war das halt einfach ein visuelles, ist interessant.
Und dann noch hier die blauen LEDs und dann der die Nebel, blauen LEDs. Dein Nebel.
Und dann komm ich dazu, du hast ja gerade gesagt, ja, ich möchte gerne öfters sowas tragen und ich möchte vielleicht auch so mal herumlaufen damit. Und wenn man zum Beispiel im Club ist, weiß ich halt hundertprozentig, wenn es halt kein geschützter Raum ist, also wenn es nicht ein Club, sag mal, der nicht gegendert ist oder wo man halt weiß, zum Beispiel, ich gehe in die Wunderbar und da könnte mir so etwas passieren. Wenn du halt in einem 0815-Club auf dem Kiez bist, ist es das Thema und es sind mindestens 99,9% der Männer, die alle irgendwie dann mal kurz einen Spruch machen oder einen Spruch im Kopf haben.
Es geht halt einfach darum, dass man dann natürlich ein bisschen fragiler ist, würde ich sagen. So. Weil es mich in der Form zeigt, wie ich mich vielleicht auch gerne häufiger zeigen würde. Ne? Und es ist so, ja, es wäre einfach schön, wenn wir das machen könnten, ohne diese Ängste zu haben.
Dann gehe ich mal zurück zum Dorf. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich aus meinem Dorf ausgezogen bin. Weil auch da im Prinzip habe ich nichts anderes gemacht, außer anders zu sein. Also sich für andere Bands zu interessieren, sich für Kunst zu interessieren, sich für Musik zu interessieren, anders auszusehen. Und man wurde sofort abgestempelt und ich hatte halt irgendwann Angst oder auch nicht mehr weiß ich nicht, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, ich selbst zu sein in diesem Dorf. Weil für mich war es so, das hat auch, gerade wenn man Fußball spielt, ne? Du hast ja auch so, ich war Torwart, du warst.
Ja, wir waren beide mehr oder minder erfolgreich im Business.
Und ich hatte ja überhaupt gar keinen Nerv mehr zu, weil man ist halt ständig irgendwie Außenseiter, man ist halt ständig irgendwie Gesprächsthema oder man ist halt ständig irgendwie, man fühlt sich wie ein Jagdobjekt, sagt man das so? Man fühlt sich, als wenn auf einem Jagd gemacht wird.
Das ist ja eine Form von Bedrohung dann, oder?
Ja, also total. Also ich habe mich irgendwann auch relativ bedroht gefühlt und habe erst dann gemerkt, dass man, je weiter man in die City gekommen ist, in die AJZs, wo halt ganz viele von nerdigen Typen rumliefen, Mettler und Rocker und Punker und alle, die sich irgendwo so ein bisschen lost gefühlt haben, sich in solchen Clubs dann halt einfach so, okay, hier sind wir zusammen, hier sind wir gemeinsam alle irgendwie anders und fühlen uns damit total gut. So, und das halt mit 16, 17, 18. Ich weiß, wo will ich denn eigentlich gerade drin?
Na, ich weiß nicht, ich finde es halt super spannend, dass du quasi von diesem Anderssein sprichst. Und das ist ja ein Gefühl, mit dem man sich sehr verbinden kann, glaube ich. Und jetzt vereinst du quasi so viele dieser Privilegien. Ich glaube tatsächlich alle, ne? Also so in deiner total. Person.
Das Einzige, was ich habe, sind keine Haare auf dem Kopf.
Aber ein Bart.
Und der ist schon weiß. Aber ist egal. Ja, ich vereine, genau, im Prinzip, aber, das ist so aber ich krass, vereinige mal, alle Privilegien,
hast,
genau.
Und du hast dieses Gefühl, dass du dich anders fühlst. Und ich glaube, es geht quasi darum, so ein bisschen den Blick dafür zu schärfen. So, wenn es mir quasi schon so geht, wie geht es dann anderen Leuten?
Ja.
Ne, in bestimmten Settings. Und ich glaube, wenn wir das besser können, dann entsteht auch ein anderes Mitgefühl und ein anderer Blick für die Bedürfnisse anderer Personen, nämlich sich sicher zu fühlen, das sind einfach auch Grundrechte. Einfach ein Recht, ein gesundes, erfülltes Leben zu führen, ohne Angst zu haben. Das wäre einfach so schön, wenn das für alle gelten könnte. Und ich glaube, das ist einfach viel Arbeit, dass diese Räume, wo sich alle Menschen, wie auch immer sie sind, in irgendeiner Form zugehörig fühlen, dass die geschaffen werden müssen. Und zwar von allen. Und das entsteht manchmal auch nicht dadurch, dass man dann sagt, hey, guck mal hier und jetzt alle zu mir, sondern dass man das vielleicht auch genau nicht sagt und sagt, ah, cool, nicht mein Raum zum Beispiel. Ne?
Also das Bild verstehe ich nicht.
Raum ist, glaube ich, eine super wichtige Sache. Also ich würde einfach gern anregen, dass wir mehr reflektieren, wann wir uns wie viel Raum nehmen. Ich glaube, dass Raum völlig ungerecht verteilt ist, je nachdem, wie viel Zugang zu Ressourcen wir haben. Genau, und da einfach zu gucken, wann bin ich wie groß. Das fängt zum Beispiel bei Stimme an. Ich würde mir manchmal wünschen, dass ich einfach genau das machen kann, was ich auf der Bühne nämlich machen kann, dass ich meine Stimme moduliere und auf einmal ist die eine Oktave tiefer. Also ich kann mich halt nicht des Eindrucks erwehren, dass wenn du in den Raum kommst und sagst du mal kurz, das ist schon mal raumgreifend.
Du hast aber eine unglaublich raumgreifende Stimme. Das sage ich dir jetzt halt einfach, weil ich glaube, ich habe auch eine raumgreifende Stimme. Und von raumgreifender Stimme zu raumgreifender Stimme sage ich dir einfach, du hast nicht nur eine Stimme, sondern auch eine ganze Präsenz, die unglaublich raumgreifend ist. Also das ist erstmal ein Kompliment.
Ja, und das ist gleichzeitig spannend, weil es natürlich auch bedeutet, dass genau diese Präsenz dann in anderen Kontexten auch einfach wirklich scharf hinterfragt werden will. Ne? Und nun mache ich das auch noch beruflich, dass ich auf der Bühne stehe alleine und da auch relativ viel Raum kriege. Ich glaube, das ist einfach so ein kontinuierlicher Prozess, dass wir gucken, tatsächlich, wo stehe ich gerade und was nehme ich mir und was gebe ich anderen oder wann geht es vielleicht auch einfach mal nicht um mich. Ja, spannend. Und wir haben neulich ja mal so gewitzelt über die SchauspielerInnen-Partys. Ne? Ich gehe ja jetzt dann mit Isa auf jeden Fall hin. Also, liebe Leute, falls jemand eine Party hat mit
SchauspielerInnen. Wir suchen ganz, ganz dringend eine SchauspielerInnen. Ja, richtig?
SchauspielerInnen-Party.
Wir suchen ganz dringend eine SchauspielerInnen-Party.
Weil Hauke nämlich die These vertreten hat, dass es ganz schlimm ist. Und dann habe ich irgendwas Lautes gesagt und meinte, genau, da ist es nämlich genau so, dass die lauteste Person quasi den Zuschlag bekommt an der Bar oder so. Und dass man sich sozusagen immer profiliert. Jetzt ist aber die Frage sozusagen, wenn
ja, das wird ja, die bauschen sich ja halt auf. Das fängt ja erst ja ganz gediegen an. Und
ich weiß es ja nicht, ich war ja noch nie auf einer.
Und dann werden die halt alle
betrunkener
und dann bauschen die sich noch auf und werden, im Prinzip ist es wie eine Malle-Party, bloß halt alle können sich...
Guck mal, ich war auf weder noch.
Ach so, dann nicht im...
Also, du hast mir die beiden voraus.
Ja, ich glaube wirklich, der Unterschied zwischen der Schauspielerparty und der Malle-Party ist eigentlich, im Nachhinein hatten die alle Sprachtraining und können das S und das P und das T richtig aussprechen.
Während sie grölen, meinst du?
Während sie grölen und
das ist eine ganz
nebenbei
poetische
kommt,
Sicht
ja,
darauf.
Nebenbei, ja, na, es ist nicht, es ist halt einfach alles fucking Erfahrung so. Es ist einfach, und dann kommt doch einer und zitiert halt irgendwas noch von Faust oder sowas. Und so, ja, guck mal hier einen Monolog habe ich jetzt auch noch mit dabei gebracht. So, ich gönn's, also die Erfahrung gönn ich euch. Man muss sich nicht, ich hab mich zum Beispiel da nicht wohlgefühlt. Ich fühle mich viel wohler bei den Musikern. Die einen, und die Partys sind halt auch teilweise sehr oberflächlich.
Und bei den Musikerinnen.
Bei den MusikerInnen.
Das ist auch nett.
Da ist es auch nett. Ja, ich probiere es ja. Ich möchte
das
es ja gerne.
Super.
Ich hätte so gerne, dass der Daniel dabei gewesen wäre, weil der Daniel zum Beispiel jemand ist, der sagt so, nö, ich möchte das nicht.
Der Daniel Hödmann möchte
Daniel,
das nicht.
Der Daniel Hödmann möchte das
Liebe
nicht so
Grüße.
Gerne. Liebe Grüße.
Daniel
das
Hödmann.
Aber der meint das überhaupt gar
gender
nicht böse.
Gender nochmal.
Er möchte aber nicht gendern. Er möchte das so ein bisschen.
Ich glaube, das Hamburg Journal gendert oder so.
Das gendert?
Oder Hallo Niedersachsen?
Die fangen damit an.
SchauspielerInnen. Ganz konsequent. Bam. Fand
ja,
ich super.
Wenn wir als gesamte Gesellschaft damit anfangen und das mit in die Sprache halt zu übernehmen?
Das ist ja so die Frage, genau. Also wer kann es sich leisten zu sagen, ich möchte nicht gendern? Eine Person, die quasi permanent überall mitgenannt wird. Und Frauensternchen werden halt subsumiert unter diesem generischen Maskulinum. Warum genau? Weil man das einfach immer irgendwie schon getan hat. Also schon seit langer Zeit. Das macht es aber nicht richtig. Und jetzt kommen also Vorschläge, wie das anders sein kann, dass wir zum Beispiel in der Sprache als weiblich sozialisierte Menschen einfach mal auftauchen. Es ist ja überhaupt nichts. Es will euch doch nichts. Es ist einfach nur, wir sind einfach nur auch da, weil wir halt auch da sind auf der Musikerparty.
So. Hey, Entschuldigung, ich musste mich erstmal 38 Jahre an diese Sprache halt gewöhnen. Da fällt mir halt was ein, wo ich dann auch damals schon drüber nachgedacht habe, es gab mal eine Zeit, dass bei Wetterberichten, dass die Hochs...
Voll.
Dass die Hochs Männernamen hatten und dass die Tiefs ja Frauennamen hatte. Und dann musste das geändert werden. Und das war ein wochenlanger Riesenskandal. Die Leute haben sich darüber aufgeregt. Warum ist das überhaupt gar nicht so schlimm? Was hattest du denn dazu gesagt?
Ja.
Wäre das dann nicht egal gewesen, ob jetzt hoch oder tief, hätte man nicht einfach sagen können, dieses Tief heißt mal Erika, dieses Tief heißt mal Norbert und das Hoch...
Ja, das hätte man sagen können. Irgendwer hat das dann wohl mal festgelegt, ist aber nicht darauf gekommen, dass das vielleicht Auswirkungen darauf haben könnte, was wir mit bestimmten Namen verbinden. So,
und ja, ein Tief.
Dann hört man das, okay, sie ist wieder da sozusagen. Und das macht schon einen Unterschied. Und jetzt, glaube ich, ist es tendenziell immer noch so, dass sehr viele Tiefs weibliche Vornamen bekommen, glaube ich. Das ist so gefühlt so, weil ich, glaube ich, jetzt einfach noch viel doller drauf achte, wenn sie einen Tief nach einer Frau benennen. Ich finde es super, dass Norbert jetzt auch mal ein Tief ist.
Ich habe mir damals keine Gedanken darüber gemacht.
Genau.
Das ist ja das Ding.
Genau,
wenn ich
das
jetzt,
ist
wenn ich, ja, wenn ich mit jetzt mit dir rede, dann kann ich es vollkommen nachvollziehen, warum das so ist.
Aber es geht genau darum, über dieses sich keine Gedanken über bestimmte Dinge machen zu müssen. Deswegen kann Daniel Hödmann sagen, ich gendere nicht, weil es ihn nicht betrifft. Und gleichzeitig betrifft es ihn in einem überbordend großen Maße, weil der Feminismus und auch queerfeministische Ideen, es bringt einfach alle weiter. Also es gibt nichts zu verlieren. Es gibt einfach nichts zu verlieren.
Es bringt eine Gesellschaft weiter.
Ja, aber auch in so einem vielleicht nicht unbedingt... so fortschrittsdenkenden Ding, sondern es geht einfach darum zu verstehen, meine ich, das wird schon, ist schon alles cool, aber es ist nur cool, wenn alle Leute sich so gut es geht entfalten können und wenn sie sich gesehen fühlen und sich verstanden fühlen. Und wenn das, was das normal ist, quasi mit einer kategorischen Unterdrückung von weniger privilegierten Menschen einhergeht, dann ist es nicht cool. Ne? Also ich kann ja nicht, und das machen wir alle so, ne? Also ich kann mich da nicht ausnehmen, überhaupt nicht. Die Frage ist nur, wie wir das, also dass wir es reflektieren und uns dessen bewusst sind und nicht nur das, sondern dann tatsächlich auch anfangen, uns zu überlegen, okay, wie können wir agieren?
Ich muss sagen, ich fange erst wirklich an mit 26 oder mit 26, 27, 28 zu reflektieren. Also vorher war mir einfach vieles egal. Und erst der Schritt in die Kunst mit dem Studium in der Schauspielschule, wo du halt ständig Reflexion machst, du wirst reflektiert mit dem, was du halt gerade tust, Außenwahrnehmung, Innenwahrnehmung. Das habe ich erst wirklich gelernt, was es heißt, ich fange an zu reflektieren und das, was ich sage, zu hinterfragen und auch Kritik von der anderen Seite zu bekommen. Und das hat ständig, dass ich dann erst gemerkt habe, okay, jetzt fängst du erst an, darüber nachzudenken, was du halt nach außen preisgibst.
Was du preisgibst oder wie du von anderen Leuten gesehen wirst?
Ich glaube, man kann nicht sehen, aber man kann nicht wissen, wie man von anderen Leuten gesehen wird. Man hat, glaube ich, irgendwie immer einen Gedanken davon, wie andere Leute einen sehen. Aber ich glaube, wie man wirklich ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass man sich das vorstellen kann, wie andere Leute einen sehen. Also für mich jedenfalls.
Ich glaube auch nicht, dass ich Zugriff darauf habe, wie ich bin zum Beispiel. Also was auch immer ich ist, ne? Was sind das? Also das ist irgendwie so ein Versuch von mir zu beschreiben.
Ja, weil du jetzt ja auch schon am Anfang nämlich gesagt hast. Ja, weil du nämlich jetzt auch schon am Anfang nämlich gesagt hast, dass hier, deine Stimme, ja, dass sie halt nicht raumfüllend ist. Ich dir aber von außen sage, ey, hallo, die ist mega raumfüllend, du bist ein mega raumfüllender Mensch. Hallo, wenn du mal selbst reflektiert hättest.
Wenn ich mal selbst reflektiert hätte. Mann, immer das Gleiche.
Und aber man darf aber, ich meine, man darf aber mal Witze machen. Ich freue mich halt auch voll darüber. Ich mache ja auch gerne mal Witze über mich selber. Heißt es dann, dass da immer noch Witze da sein dürfen?
Ich hab was. Ja, okay. Voll gut. Gut.
Okay. Voll gut. Herr Lehrer,
entschuldigen Sie bitte. Phoebe Waller-Bridge, eine Autorin und Schauspielerin, deren Sachen ich gerade irgendwie ziemlich verfolge. So, das ist die Autorin von Fleabag und von Killing Eve zum Beispiel. Und die saß dann an so einem Roundtable und hat nur einmal angemerkt, dass ein bestimmter Witz, der da umstritten war oder diskutiert wurde, auf die Kosten von jemand anderem ging. Ich glaube, das ist wichtig, weil ich meine, dass sie Witze schreiben kann und Pointen schreiben kann, ohne dass sie zwangsläufig, wenn sie das nicht möchte, andere Leute verletzt oder die Witze auf Kosten anderer macht. Und ich glaube, das finde ich es ist eine so schöne Sache. Witze sind eine große Kunst, ne? Also die so zu machen, dass sie irgendwie so einen kleinen haben, wo du einfach denkst, wow, das war einfach total lustig. Und dann aber niemand anderen diskreditieren. Wie geil wäre denn das, wenn sich quasi so ein Humor durchsetzen würde, der nicht darauf abzielt, bestimmte Menschen oder auf Kosten von bestimmten Menschen den eigenen Applaus zu holen. Ich würde mir wünschen, dass wir das mehr so sehen wie Phoebe Waller-Bridge und ein bisschen mehr drüber nachdenken, bevor wir uns quasi den Lacher sichern.
Das wäre voll schön, wenn es nicht so oft halt auch so schwierig ist. Ich glaube, das ist schon eine schwierige Sache. Du meinst, also gerade wenn es auch um Humor geht, weil Witze auf Kosten anderer Menschen ist einfacher. Weil es, glaube ich, einfacher funktioniert, weil du dich auf etwas beziehen kannst.
Naja, und es ist unter Freundinnen zum Beispiel, wir brauchen das ja voll, dass wir über uns selber lachen und uns gegenseitig irgendwie so ein bisschen, ne, dass man sich so ein bisschen teast und dann ist so, ha, ha, ha. So, das, klar, also ich glaube, Humor ist einfach so eine wichtige, wichtige Verständigungsform. Also so lernen wir uns ja auch kennen. Ich glaube, ein ganz guter Indikator ist immer, wenn du zum Beispiel einen Witz machen würdest und dann komme ich als weiblich sozialisierte Person in diesen Raum, ne?
Ja.
Wie würdest du den Witz dann erzählen? Und jetzt erzählst du also den gleichen Witz in zum Beispiel einer Runde mit ausschließlich männlich sozialisierten Menschen. Und es geht darum, auch schon in dieser Männerrunde dann, diesen Witz eben nicht oder anders zu erzählen. Aber nicht, weil ich sage, dass du das darfst oder nicht darfst, sondern weil du das entschieden hast, dass der vielleicht eigentlich doch nicht so cool ist. Also wenn ich den quasi in einer anders besetzten Runde auf der SchauspielerInnenparty nicht erzählen würde, dann ist der vielleicht auch generell einfach gar nicht so lustig.
Scheiße, ich musste gerade an meinen Lieblingswitz denken und habe dann über nachgedacht,
also piep,
ob der eigentlich wirklich witzig ist. Aber wenn ich den erzähle, dann lachen halt auch, ich erzähle den halt auch in der Frauenrunde und erzähle den halt auch nicht anders. Aber jetzt, wo du gerade nachdenkst, ist der schon ein bisschen hart.
Ich glaube, das hilft.
Entschuldigung, ich bin immer noch beim Witz.
Ja, ich weiß, aber den werden wir leider in dieser Folge nicht hören.
Ich erzähle einfach, wenn Daniel da ist, dann erzähle ich den. Oh, Mann. Aber ein bisschen gegen die Stränge schlagen muss da noch irgendwie drin sein. Also, Tordes, ich habe eine Menge gelernt. War schön, dass du da warst. Dich gibt's auf Spotify mit einem Song.
Stimmt.
Das musst du unbedingt ändern. Ansonsten kann man bestimmt auch gleich jetzt hier bei uns in der Story auf Instagram sehen, wir verlinken dann nochmal den Gig, den du gemacht hast fürs Artist Will? Artist
fürs,
Village?
Fürs Art Will, genau.
Fürs Artist Will, Gott. Fürs Art Will.
Wo ist das Artist Will? Da will ich ja auch mal wohnen.
Das Artist Will? Das ist auf dem Dog Will. Da, wo, Backstage. Auf dem Dog Will heißt der Backstage Artist Will.
Ach, wirklich?
Ja.
Siehste?
Ja.
Da war ich noch, also war ja immer noch nicht.
Nee, aber kommst du aber auf jeden Fall hin. Glauben wir einfach mal dran. Du aufs Dogville, ich ins Kommerzradio.
Gucken wir mal.
Was es macht. hast du noch einen Songwunsch für die Playlist für uns? Wir haben noch eine nette Playlist.
Von The Preachers, This Is How You Feel. Das ist ein schöner Sommersong.
Und wir wissen alle, was du letzten Sommer getan hast und deshalb geben wir ab.
Genau, und meine nächste Single ist quasi schon im Kasten. Die haben wir im Studio schon produziert und wir produzieren bald das nächste Video dazu. Es wird Sorry I Don't in einer etwas anderen Version, als vielleicht einige von euch sich schon kennen und darauf freue ich mich. Dann sind nämlich auf Spotify auf jeden Fall zwei Songs bald.
Also, einfach mehr Tordes hören.
Schönen Dank für die Einladung, Auke.
Danke fürs Gespräch.
Ciao.
Und Schnitt. Hallo.
Wir sind zurück.
Da sind wir wieder immer mit besserer Laune.
Ja, das stimmt. Hauke grinst jetzt auch wieder.
Ja, ich war ja auch gerade noch in der Hebebühne Tordes. Das war ein schönes Interview, was, Daniel?
Das war sehr gut tatsächlich.
Ja. Was für eine wundervolle Künstlerin. Kann man so sagen, auf jeden Fall. Du, ich muss ganz ehrlich gestehen, du hast es ja wirklich noch nicht gehört. Ne? Wir sitzen jetzt ja gerade hier.
Wir tun ja gerade so, als wenn ich gehört.
Ich habe in diesem Interview, was ihr jetzt wahrscheinlich gehört habt, auch darüber gesprochen, dass du, wie soll man sagen, das Gendern der Sprache,
ja,
dass du dich da so ein bisschen gegen auflehnst.
Ich lehne mich da nicht gegen auf, ich mache es einfach noch nicht.
Du machst es einfach noch nicht?
Nö.
Okay.
Da kann mich also jetzt auch jeder für hassen. Oder jede. Jeden? Jedes?
Ich versuche es, nach diesem Gespräch versuche ich das wirklich zu machen, beziehungsweise halt immer den weiblichen Part mit einzubauen. Aber es geht ja nicht nur darum, den weiblichen Part mit einzubauen, sondern auch Sternchen mit einzubauen. Aber ja, ich versuche es wirklich zu machen, weil dieses Interview war, es hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet.
Okay.
In welchem Raum ich mich eigentlich bewege und was für Privilegien ich eigentlich habe. Und andere, die nicht haben. Aber egal. Ich wollte dir nur erzählen, bevor du es dann hörst und dann sagst du, der Hauke hat gesagt, dass die Sprache nicht stimmt. Ich wollte ja keine Petze sein.
Das hat aber mit Petze nichts zu tun. Weiß ich nicht. Das ist, weiß ich nicht.
Ich hätte mich auf jeden Fall gefreut, wenn du dabei gewesen wärst.
Ja, das hätte interessant werden können, glaube ich. Entweder hätte ich mich tatsächlich irgendwie in Rage geredet, tatsächlich. Das hätte auf jeden Fall passieren können, weil ich dann Sachen nicht einsehe.
Aber Tordes hat das so im Griff, den Menschen halt runterzubringen.
Okay.
Die hat mich, also nichts gegen dich, aber Tordes hat so eine warme, weiche Stimme, da habe ich mich so direkt so nach hinten fallen lassen können.
Okay.
Und ich weiß nicht, da konnte ich ganz anders reden.
Damit kann ich nicht dienen.
Ach komm.
Aber habe ich dir heute schon von meinem großen Fanboy-Moment erzählt?
Nein.
Ah, wir machen ja im September, am 8. und am 9. September machen wir Moritz Neumeier. Der großartige Moritz fucking Neumeier, der auch sein Programm hier sogar aufnimmt komplett und das später dann als Download rausbringt, um mit den Erlösen die Clubs zu unterstützen, in denen er eigentlich dieses Jahr gespielt hat, hätte. Weil es ist ja abgesagt, weil wir haben ja dieses Corona-Ding und so. Und das nimmt er hier bei uns auf.
Das ist ja Wahnsinn.
Das wird großartig.
Ich wusste gar nicht, dass er alles spendet.
Ja, der spendet, also die kompletten Einnahmen gehen komplett an die Clubs.
Krass.
Super. Ja, das ist richtig geil.
Guck mal, ich habe mir zwei Karten geholt. Die habe ich mir gekauft.
Ernsthaft?
Ja, vorne für die erste Reihe.
Für den Mittwoch oder was?
Nee, für die zweite Show. Die erste Show ging ja komplett an seine
Pet. Ja, Mittwoch.
Ach so.
Ja, genau. Dienstag ist die erste und Mittwoch
genau.
ist die zweite.
Für die zweite Show.
Ja. Auf jeden Fall hatte mir mein Kompagnon Nils letzte Woche gesagt, so ey, hör mal zu, Hase, am nächsten Dienstag kommt der Moritz mit seinen Leuten hier vorbei im Schrödingers und guckt sich den ganzen Bums an. Und so wie ich bin, schreibe ich mir sowas natürlich auf. Nichts. Und saß dann heute hier irgendwie und hab irgendwie auf meinem Handy gedaddelt und auf einmal kommt halt Moritz Neumeier auf einmal so in unseren Schrödingers Garten rein und ich guck so, denk, was ist denn nun los? Und dann so im Kopf so, ach scheiße, die wollten sich ja heute den Laden angucken. Und da bin ich dann ein klein wenig Fanboy geworden tatsächlich. Ich hab mich sehr, 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 sehr zurückgehalten, auf jeden Fall nicht komplett zu machen und die ganze Zeit zu kichern. Also innerlich habe ich das natürlich gemacht. Aber ich kann nur sagen, Moritz Neumeier ist ein unglaublicher Typ.
Der ist ein guter Typ, ne?
Ist er wirklich. Er ist nett, er ist zuvorkommend, er ist unabsichtlich witzig, was ich total geil fand. Und seine Crew ist auch total toll. Auch die Kameramänner, die er mit hat, die waren alle toll. Und das wird voll schön, wenn wir das im September machen. Und ich mache ja den krassesten Move im September. Ich fahre ja am Montag, also den 7., ist es der 7. September? Ich glaube schon, fahre ich ja in Urlaub.
Ja.
Mit meiner Freundin.
Ja.
Ich darf nicht mehr Lebensabschnittsgefährtin sagen, im Übrigen.
Hat man dir das verboten?
Ja, man hat mir das verboten. Also das war dann so, ja, Daniel, Lebensabschnittsgefährtin ist ja halt so.
Es gibt ein Ende.
Es gibt ein Ende. Und das wollen wir ja nicht. Und das wurde dann beherzt gesagt. Und da richte ich mich jetzt natürlich dran, weil es ja auch vollkommen richtig ist. Auf jeden Fall fahren wir nach Dänemark in Urlaub. Und
Moritz Neumeier kommt mit.
Nee, Moritz kommt leider nicht mit. Ich hab ihn hier eingeladen. Das Witzige ist, das sag ich gleich. Auf jeden Fall fahren wir montags nach Dänemark und fahren mittwochs tatsächlich dann um 15 Uhr von Dänemark wieder nach Hamburg, um uns abends die Moritz Neumeier Show anzugucken und fahren abends dann wieder zurück nach Dänemark. Alles für den kleinen Fanboy Daniel.
Oh mein Gott, Moritz Neuer, der Justin Bieber der Comedy-Szene.
So, bitte. Und das Witzige ist, dann habe ich das Moritz erzählt, weil Moritz fragt, ey, bist du auch da und so? Ne? Ich sehe, jein. Und er so, hä, wieso? Ich ihm das erzählt. Der guckt mich an so, du hast sie doch nicht mehr alle. Aber, wo fährst du denn hin nach Dänemark? Und ich ihm das gesagt, er so, voll geil, da waren wir immer. Ich so, ne. Er so, doch, als Kind mit meinen Eltern, das ist voll cool da. Wenn du irgendwelche Infos brauchst, wo du das beste Brötchen kriegst und das beste Fleisch, sagst du Bescheid. Ich kann dir alles sagen. Ey, wir fahren in den Urlaubsort von Moritz Neumeier. So sieht's nämlich aus.
So, dann komme ich nochmal und sage, hey, und wenn ihr keine Karten für Moritz Neumeier bekommen habt, im Oktober am 30. haben wir uns...
Oh Gott, wolltest du echt schon raushauen?
Ja, wir müssen das auf jeden Fall sagen, weil bis dahin müssen wir noch ein paar Karten loswerden.
Ja, stimmt.
Ich meine, für die 500 People, die uns halt hören. Also Daniel und Nils aus dem Schrödingers kamen auf die unglaublich fantastische...
Also eigentlich kam Nils auf die Idee, ich nicht.
Also Nils kam auf diese unglaublich fantastische Idee, dass wir am 30. Oktober einen Live-Podcast machen.
Ja.
Also einen Live-Podcast im Schrödingers. Und da sollen Leute hinkommen. Die
also
sollen
von das uns, musst du dazu sagen.
Ja, von uns. Von uns. Astra Colada Live.
Ja.
Die große Astra Colada Live-Session.
So.
Und mir geht jetzt schon der Kackstift.
Ja, mir auch.
Richtig. Nicht unbedingt nur, weil wir da live eine Show machen, sondern auch... Ob wir dann halt nur für unseren Eltern und...
für unsere betrunkenen Freunden spielen.
Für unsere Betreuung und Cindy.
Und Cindy.
Also, wenn ihr Lust habt, gibt's da schon für Oktober irgendetwas?
Es gibt noch keine Tickets. Wir werden aber so schnell wie möglich, ich würde sagen nächste Woche. Nächste Woche wird es Tickets geben. Dann werden wir es dann nochmal im Podcast sagen, wo man die genau bekommt.
Okay, und jeder, der sich ein Ticket bestellt, bekommt 5 Euro.
Von wem?
Ja, von Moritz Neumeier.
Ach so, ja, genau. Nein,
genau. 5 Euro von den Moritz Neumeier Show bekommen dann wir, damit wir euch 5 Euro geben können, damit sie zu unserem Live-Podcast bekommen können. Und wir werden jetzt über irgendwie eine kleine Rubrik eröffnen. Was können wir alles in der Astra Colada Live-Show an Stuff anbieten.
Das ist sehr schön. Wenn ihr Ideen habt,
schreibt Daniel über Instagram.
Schreibt uns einfach über Instagram, bitte. Das wär gut. Aber also der muss uns ja keine 5 Euro geben. Also die Tickets werden 5 Euro kosten, das können wir schon sagen, so, weil wir müssen halt was nehmen, weil der Schrödinger natürlich auch seine Kosten hat mit Technik etc. pp. Und die müssen Hauke und mir ja auch Bier und Wodka und so bezahlen, sonst gehe ich ja nicht auf die Bühne.
Den unglaublichen Gästen.
Und genau, wir werden Gäste haben, die werden wir auch in den nächsten Wochen dann halt irgendwann mal
Und musikalisches Programm.
Auch ein musikalisches Programm, wenn wir haben. Es ist ein bunter Strauß an wahnsinnigen Aktionen, die wir
Ich habe jetzt schon eine Anfrage und eine Zusage.
Oh, das ist gut.
Willst du es hören?
Ja.
Okay. Wir haben eine Zusage von Better Call Saul. Das ist der DJ, der vor und nach dem Konzert auflegen wird.
Oh ja, das ist gut. Den hatten wir doch auch bei der Deine Cousine, das Pack und so Livestream-Geschichte.
Der macht unglaublich viel ja. 60er, 70er, 80er, Funk, Disco, Rock'n'Roll, alles von Vinyl, geiler Typ, Better Call Saul. Der hat auf jeden Fall gesagt, yo, ihr wollt euch in die Scheiße reiten, ich bin dabei.
ich mach den passenden Soundtrack dazu.
Das heißt halt sozusagen, nach der Show darf halt nicht getanzt werden zu Musik, zu der man eigentlich tanzt.
Ja, also vorher und nachher nicht, aber das wird trotzdem super.
Auf jeden Fall, das haben wir am 30. Oktober nächste Woche, gibt die Tickets raus.
Wen hattest du noch? Du hast gesagt, zwei Sachen hast du.
Nee, erstmal nur eine.
Ach so,
ansonsten nur,
eine,
dich okay. und mich und da gibt es bestimmt noch einige Showpunkte, die ich ansprechen werde. Das werdet ihr zu den nächsten Folgen, werdet ihr ungefähr wissen, was da halt passiert. Ja. Bitte kommt.
Ja, genau, bitte. Bitte kommt.
50
wieder.
Leute. Ich sag 50 Leute kommen. Wenn wir es ausverkauft kriegen.
Nee, ich sag, es kommen über 100.
Okay, alles
klar. Auf jeden
da.
Fall. Und wenn wir das ausverkauft kriegen, dann
springen Daniel und ich, weil es wird nämlich auch die große Halloween-Party, weil es ist nämlich der 30.
Es
Oktober kurz bei Ihnen. Dann wünsche ich mir gerne von dir, dass du in einem Graf-Zahl-Kostüm auftrittst, dass du so einen langen Mantel hast, weil okay. ich glaube, das würde perfekt zu dir passen, wenn du so einen geilen Graf-Zahl-Mantel hättest.
Mit so einem Kragen und so. Ne?
Ja, genau. Ja. Das würde total passen. Und du darfst dir auch aussuchen, was ich als, wie ich mich verkleide.
Als Krankenschwester. brauche ich überhaupt nicht drüber nachdenken, das ist sofort Krankenschwester. Aber ich sag mal, wenn wir das Ding ausverkaufen, dann gib it.
Für jeden Tisch
ein Ginger.
Für jeden Tisch ein Ginger, Schnaps.
Ja. Also ganz ehrlich, wenn wir das ausverkauft kriegen, das bedeutet 194 Tickets, dann kriegt jeder Tisch eine Flasche Ginger-Schnaps von Alban.
Word.
So. Wenn das nichts ist.
Alles klar. Vielen Dank dafür, dass ihr mir zugehört habt bei meinem Rage. Vielen Dank, dass ihr Daniel zugehört habt.
Ich hatte heute nicht so viel zu sagen. Hauke war so in Rage-Modus. Das ist aber gut.
Heute war mal mehr meine Folge.
Genau, heute war mal mehr Hauke in Rage und nicht Daniel in Rage.
Ich würde sagen, die Folge braucht noch einen Namen. Des Escalation. Wie heißt The Cure? Desintegration? Desescalation? Desescalation Boys.
Ich wollte gerade, ja, so rum. Daraus wird ein Schuh.
Daraus wird ein Schuh. Mu, nächsten Donnerstag mit Herz und
Schnauze. Tschüss.
Es folgt ein Beitrag vom wunderbaren, fantastischen Matze Rossi.
Hallo Hauk, hallo Daniel. Hey, das hat mich natürlich voll erwischt, weil jetzt habe ich ganz lange darüber nachgedacht, was ich Schlaues reden könnte in 90 Sekunden. Aber mir fällt nichts ein. Deswegen erzähle ich euch jetzt ganz kurz, dass ich nach diesem wunderschönen Konzertwochenende in dieser verrückten Zeit jetzt nach Hause gekommen bin und heute früh einen Sandkasten für unsere Kinder gebaut habe. Und da fällt mir dazu nur ein, dass es einfach ganz wichtig ist, immer das zu tun, was man gerne tut und etwas erschafft und kreativ ist. Und sei es jetzt Musik oder eben einen Sandkasten für die Kinder bauen. Und dass man einfach erfinderisch mit jeder Situation umgeht. Und Corona fickt uns irgendwie alle, glaube ich, aber das Wichtige ist einfach weiterzumachen und zu gucken, damit zu leben und irgendwie damit umzugehen. Und ja, ich bin total stolz auf diesen Sandkasten jetzt. Den habe ich aus alten Balken, also Miriam und ich haben den aus alten Balken aus der Scheune jetzt einfach zusammengesägt und zusammengespackst. Und jetzt haben die einen Sandkasten. Geil, wa? Weiß nicht, ob das ist, was ihr erwartet, aber mehr gibt's nicht von mir. Habt euch lieb und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.